Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData.
Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Wir haben eine neue Staffel, Staffel 3 mit dem Schwerpunkt Speicher. Wir reden also in den nächsten 5 Episoden über den Speicher und unser Experte hierfür ist Kurt Gericke. Moin Kurt.
Morgen Frank.
Ja, da kommt das Morgen zurück. Moin sagt man ja so den ganzen Tag lang. Als Stuttgarter denkt man immer, es ist der Morgen, aber das ist für mich völlig okay.
Ich kann auch Schwäbisch Guten Morgen sagen.
Das verstehe ich sogar, wunderbar. Kurt, du bist ein absoluter Experte, wenn wir über Speicher reden, weil du hast dein komplettes Berufsleben, würde ich behaupten, fast 40 Jahre lang bei der IBM verbracht. Du hast dich 36 Jahre lang mit Speichertechnologien und Speicherlösungen auseinandergesetzt. Als Experte würde ich dich jetzt einfach mal fragen, was ist eigentlich ein Speicher und wie lange gibt es den schon?
Ja, sagen wir mal so, früher hat man in Stein gemeißelt oder in Buchdruck investiert und heute reden wir von der digitalen Speicherung und die geht eigentlich zurück bis 1891, das waren so die ersten Ansätze der digitalen Art und zwar mit der Volkszählungsmaschine von Hollerith, mit der man 1891 die erste Volkszählung in den USA durchgeführt hat. Und da hat man mit Anfängen der späteren Lochkarten gearbeitet. Und so eine Karte hatte halt irgendwo verschiedene Stellen, die man gelocht hat oder nicht gelocht hat. Und das hat dann eben eine binäre Information bedeutet. Das heißt, wenn da gelocht war, dann war das vielleicht eine Frau und wenn es ungelocht war, ein Mann. Wenn woanders an anderen Stelle gelocht war, dann hatte vielleicht der eine bestimmte Krankheit. Oder was auch immer. Jedes gelochte Zeichen hat irgendeine Bedeutung gehabt. Und so hat man relativ schnell dann halt so eine Volkszählung auswerten können. Das geht zurück bis 1891. Ja. Und da reden wir auch von der binären Speicherung. Das heißt, wir arbeiten mit Nuller und Einser. Das hat dann einige Jahre gedauert, bis Konrad Zuse mit seiner Z1 den ersten binären digitalen Rechner auf den Markt gebracht hat. Und diese binären Zahlensysteme, die gehen ja, also wenn man nach China guckt, zurück bis ins 11. Jahrhundert.
11. Jahrhundert, okay, wow.
Ja, also man hat eben diese zwei Zustände 0 und 1 genommen, zum Beispiel, um am Anfang Zahlen abzubilden. Eine 11 zum Beispiel ist eine 1011, eine 15 wäre zum Beispiel eine 1111. Das setzt sich relativ einfach so zusammen, wenn wir so eine 11 nehmen, dann haben wir 2 hoch 3 plus 0 mal 2 hoch 2 plus 1 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 0. Also das wäre eine 8 plus eine 4 plus eine 0 plus eine 1, also die Zahl 11. Und eine Maschine hat halt mit diesen zwei verschiedenen Zeichen sehr gut arbeiten können.
Das ist jetzt für einen Nicht-Mathematiker sehr mathematisch, für einen Mathematiker relativ normal. Hast du ein Beispiel, wie das Thema Speicher dann neben dieser Volkszählung dann greifbar wird?
Ja, da hat ja in den 30er Jahren hat der Mann hieß Fritz Pfleumer, der hat an einer Tonbandmaschine gearbeitet, um eben Musik und Sprache aufzuzeichnen, ja. Und das war damals ein bisschen schwierig, das voranzutreiben, weil die Wirtschaftssituation nicht sonderlich gut war. Aber es hat dann doch funktioniert, weil ein Geheimrat Bücher das finanziell sehr unterstützt hat, sodass AEG das erste Tonbandgerät 1935 auf der Funkausstellung in Berlin präsentieren konnte. Und dann ging das ja weiter in die IT rein, ja, sodass, sag mal, die IBM das aufgegriffen hat und 1952 die erste Bandmaschine auf den Markt gebracht hat. Das war die IBM 726 und die konnte 1.440.000 Zeichen speichern auf diesem Rollenband. Also das entspricht etwa 1,44 Megabyte. Jetzt hat man damals noch nicht in Megabyte oder Gigabytes gedacht. Man kannte ja eigentlich nur die Lochkarten. Ja?
Stimmt.
Und wenn wir das mal umrechnen, also eine Lochkarte zu dem damaligen Zeitpunkt, die hat 80 Zeichen gehabt. Ja? Das heißt, bei 1.044.000 Zeichen geteilt durch 80, dann entspricht diese Kapazität 18.000 Lochkarten. Das wären also, sind immer so etwas über 200 Lochkarten eben zum Paket drin gewesen. Das sind also 9 Pakete mit Lochkarten gewesen. Und da war das Rollenband schon wesentlich kleiner wie diese 9 Pakete an Lochkarten.
Und das hat sich dann weiterentwickelt, also Tonband, Rollenband und dann gab es irgendwann ja auch die Plattensysteme.
Ja, das ist richtig und das kam eigentlich in der Zeit zustande, dass ein IBM-Mitarbeiter, der hieß Ronald B. Johnson, das war ein hochkarätiger Entwickler, der hat den Auftrag gekriegt, eine Rechenanlage zu entwickeln, die 10.000 Fälle pro Tag verarbeiten konnte. Und er hat sich natürlich das Rollenband angeguckt und sehr schnell festgestellt, dass er das nie hinkriegt, ja, weil da muss man ja viel zu lange suchen, spulen, suchen, bis man da irgendwelche Daten rausholen kann. Er konnte sich die besten Leute aussuchen, ja, es war so ein Team mit 10 Personen und die sind dann nach Kalifornien gegangen, weil er einfach eine innovative Umgebung haben wollte mit angenehmem Wetter, ja. Und da sind die dann auf die Idee gekommen, dass man einen Stapel voller Aluminiumplatten nimmt, die mit derselben Schicht, also mit dieser Eisenoxidschicht, also Roche-Partikelschicht, beschichtet und einen Schreibläsekopf über eine Seilzugmechanik zwischen zwei solcher Platten reinsteuert. Und das waren 24 Zoll Platten, man muss sich das mal vorstellen. Das ist ein Durchmesser von 61 Zentimeter. Ja, was, und da waren am Anfang 51 Platten im Stapel und später 52 Platten. Das hat man gemacht, damit die beiden äußeren Platten im Stapel nicht mehr beschrieben werden, aus Stabilitätsgründen. Ja, und alles in dieser Maschine war Pressluft gesteuert. Das muss man sich mal vorstellen. Auch wenn man mit dieser Seilzugmechanik den Schreibläsekopf zwischen zwei Platten reingesteuert hat, hat wieder Pressluft dafür gesorgt, dass der über der Platte, es war ein Schwebekopf, über der Platte geschwebt ist. Und die Pressluft hat es so gesteuert, dass er genau eine Höhe von 0,02 Millimeter gehabt hat. Ja. Ja, und er hat es auch ausgeglichen, weil die Platten oder diese Eisenoxidschicht mit dieser Kunststaatsmasse ja relativ uneben war. Ja, er hat das immer auf 0,02 Millimeter gehalten. Das ist also schon verrückt. Und die Kapazität, es waren damals, da hat man auch wieder von Anzahl Zeichen gesprochen, aber das entsprach im Prinzip 5 Millionen Zeichen oder 5 Megabyte, würde man heute sagen. Mhm. Und wenn man das wieder umrechnet, ja, dann haben wir also im Endeffekt 30 Kartons mit Lochkarten, ja, oder über 62.000 Lochkarten, die man da abgebildet hat. Aber die Anzahl Lochkarten konnten sich halt die Menschen damals vorstellen.
Wenn ich jetzt auf meinen Schreibtisch gucke, dann habe ich da meinen Laptop. Ich habe aber auch immer mein iPhone da liegen. Und beim iPhone schaue ich zumindest bewusst immer, wenn ich ein neues kaufe, wie viel Speicher habe ich dort. Wenn wir das mal mit Lochkarten umrechnen, so 128 Gigabyte oder so, wie viel Lochkarten wären das? Einfach, damit man das mal greifen kann.
Muss ich gerade mal kurz rechnen. Also wenn man ein iPhone nehmen mit 128 Gigabyte Speicher, dann entspricht es in etwa 16 Milliarden Lochkarten. 16 Milliarden und es wären dann 770.000 Kartons. Ja, und wenn man, sag ich mal, 1.000 Kartons kriegt man etwa auf einen großen Lastwagen drauf, dann würde das 770 Lastwagen entsprechen.
Okay, also wenn ich 1956 so viele Fotos gemacht hätte, wie ich heute mache, nach einem Jahr ist mein iPhone voll, dann hätte ich nach einem Jahr 1956 770 Lastwagen immer neben mir herfahren.
Genau.
Lassen müssen, um zu sagen, hier, das Foto habe ich vor drei Monaten in Lissabon geschossen. Das ist absurd.
Das ist absolut absurd. Deswegen haben wir ja heute die Begriffe Megabyte, Gigabyte, Terabyte, Petabyte und so weiter. Da macht es das Ganze doch ein bisschen einfacher.
Und wenn wir heute über 15 Terabyte Platten reden, das ist ja dann absurd viel.
Ja, 15 Terabyte Platten auf 3,5 Zoll Basis, das sind ja die, wo Helium verwendet wird, damit man ein paar Scheiben noch mehr reinkriegt. Da hätten wir dann etwa 90 Millionen Kartons. Das wären also 90.000 große Lastwagen mit jeweils 1.000 Kartons auf der Ladefläche. Das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen.
Nein.
Das ist verrückt.
Ja. Konnte man sich das 1956 überhaupt als Vision vorstellen? Nein, das war so absurd weit weg.
Das war wirklich weit weg.
Ja. Und heute grinsen wir über diese Zahlen.
Ja, dann kam 1961 was ganz Wichtiges. Da hatte IBM die IBM 1301 auf den Markt gebracht und da hat man, ist man von dem Schwebekopf weggegangen und hat diese Köpfe aerodynamisch gestaltet und hat dann auf den Platten im Außenbereich richtige Landebahnen eingeführt, sodass, wenn der Plattenstapel angefangen hat zu drehen, dann sind die irgendwann mal zum Fliegen gekommen. Ja, und man hat auch dann noch Folgendes gemacht. Man hat versucht, jetzt über einen Zugriffskamm alle Plattenoberflächen in dem Stapel mit einem Schreibläsekopf zu versehen, sodass man parallel auf allen Platten gleichzeitig arbeiten konnte. Und das hat dazu geführt, dass man die sogenannte Plattenzylinderarchitektur eingeführt hat. Und die haben wir heute noch. Ja. Also die 15 Terabyte Platten, die man heute kaufen kann, die haben noch dieselbe Zylinderarchitektur, die man 1961 eingeführt hat. Das ist also schon verrückt. Und dann kam ja dann nach und nach eben die Welle der Miniaturisierung, ja, dass man eben von 24 Zoll, also 61 Zentimeter Durchmesser, auf 14 Zoll gegangen ist mit 36 Zentimeter Durchmesser und später dann auf 10,5 Zoll, also 27 Zentimeter Durchmesser. Und heute haben wir 3,5 Zoll mit 9 Zentimeter und 2,5 Zoll mit 6 Zentimeter. Also das ist schon eine extreme Entwicklung. Mhm. Aber die Problematik war eigentlich dann der Fall, als man von 14 Zoll auf 10,5 Zoll gegangen ist. Man hat damals noch mit einer braunen Beschichtung gearbeitet, also diese Eisenoxidpartikel, Rostpartikel, die wurden in großen Bottichen in eine Kunstharzmasse eingerührt, damit sie möglichst gleichmäßig verteilt waren. Und diese Kunstharzmasse mit diesen Rostpartikeln, die wurde dann auf den Aluminiumplatten aufgebracht. Ja. Und man hat halt gedacht, das war in den 80er Jahren, das waren die Produkte IBM 3380 und IBM 3390, ist man von 14 Zoll auf 10,5 Zoll gegangen und hat gedacht, wenn man einen kleineren Formfaktor hat, dann kann man auch mit der Drehgeschwindigkeit höher gehen, ja, und die Platten schneller machen. So ist man von 3600 Umdrehungen in der Minute auf 4500 Umdrehungen in der Minute gegangen. Ja, und das hat dazu geführt, dass sich diese Rostpartikel aufgrund der stärkeren Zentrifugalkräfte aus der Kunstharzmasse rausgearbeitet haben, durch die Schutzschicht durch und dann am Kopf sich abgelagert haben und dann kam es zu dem berühmten Flugeffekt und man hat irgendwann mal eine Höhe gehabt, wo man nicht mehr schreiben und lesen konnte. Man hat damals Gott sei Dank eine Funktion gehabt in diesem System, das nannte sich Dual Copy, dass man diese Töpfe immer parallel gespiegelt hat und mit dieser Funktion hat man dann eigentlich die Kundenproblematik überbrücken können. Aber es hat auch was Gutes gehabt, ja, diese ganze Problematik, weil das war erst später geplant. Man hat 2 Jahre das Ganze vorgezogen und hatte Dünnfilm auf der Platte eingeführt und getrennte Schreib- und getrennte Leseköpfe, also ein Spezialist für Schreiben und ein Spezialist fürs Lesen. Ja, und der Dünnfilm, das muss man verstehen, da haben wir keine Rostpartikel mehr als Magnetisierungsträger, sondern der Dünnfilm wird heute auf eine gehärtete Glasplatte aufgesprüht unter Vakuum und wandert dann in einen Ofen rein, das nennt sich Sputtern. Und in diesem Ausbackprozess entstehen in diesem Dünnfilm Körnerstrukturen, also Amerikaner sagen Grainstrukturen, und die Grains sind dann die Magnetisierungsträger. Und man hat am Anfang mit der Technik etwa 800 bis 900 Grains benötigt, um ein stabiles Bit abzubilden. Und das hat man 2 Möglichkeiten, um die Kapazitäten zu erhöhen. Man kann die Anzahl der Grains kleiner machen. Das hat man auch gemacht. Heute ist man etwa bei 120 Grains, ja, die man für ein stabiles Bit benötigt. Oder man versucht, diese Grains durch Legierungsänderungen, also durch Änderungen im Dünnfilm, kleiner zu kriegen. Und da ist man heute halt an einer Grenze bei etwas über 20 Nanometer. Und da kann man auch nicht so einfach drunter gehen, weil Grains unter 20 Nanometer ihre ferromagnetischen Eigenschaften verlieren. Das heißt, man wird was auf die Platte draufschreiben und es wäre nichts drauf.
Was ist das für eine Eigenschaft? Die habe ich noch nie gehört.
Das nennt sich der superparamagnetische Effekt, den man Ende der 90er Jahre entdeckt hat. Ja, jetzt kann man natürlich die Grains noch weiter verkleinern, unter 20 Nanometer, aber das erfordert jetzt, damit sie ihre ferromagnetischen Eigenschaften behalten, Hitze während des Magnetisierungsvorgangs. Ja, das, und da arbeiten ja vor allem Seagate dran, die machen da ja auch Reklame, dass sie da schwer dran sind, dass man vielleicht mit einem Laser, den man in das Laufwerk mit einbaut oder über Mikrowellentechnik, ja, die Domäne, die magnetisiert werden soll, erhitzt und dann, sobald magnetisiert ist, nimmt man schlagartig die Hitze weg und dann sind die Grains auch unter 20 Nanometer stabil. Aber ich frage mich halt, ob nicht andere Technologien komfortabler sind und die Platte vielleicht doch irgendwann, sage ich mal, ausläuft.
Ja, also ich höre da so ein bisschen raus, mehr Kapazität geht dann eigentlich gar nicht. Ja, also
technologisch das umzusetzen ist sehr, sehr schwer. Und da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wenn man solche, das nennt sich HAMR, Heat Assisted Magnetic Recording, wenn man solche HAMR-Verfahren einführt, zum Beispiel über einen Laser oder auch über irgendwelche Mikrowellentechniken, ich muss ja eine Hitze erzeugen. Und Hitze erzeugen heißt Zeit. Ja, und die große Frage ist natürlich, erstens mal, was kostet das Laufwerk, wenn da noch zusätzlich ein Laser drin ist oder irgendwelche Mikrowellentechniken? Und zum anderen, wie ist das Leistungsverhalten von solchen Laufwerken, wenn ich da Hitze erzeugen muss? Die werden auf jeden Fall wesentlich langsamer sein, wie das, was wir heute auf dem Markt haben. Von daher war der Weg ja eigentlich auch richtig, ja, dass man auf eine Heliumfüllung gegangen ist, ja, wenn wir die 15-Terabyte-Platte nehmen, um einfach mehr Scheiben in den Plattenstapel reinzukriegen und dadurch eben eine höhere Kapazität abzubilden.
Du hast ja in deiner Zeit an diesen Entwicklungen, also all das, was du jetzt erzählt hast, aktiv dran teilgenommen. Du hast an Dingen geforscht. Du hast mir in einem Telefonat vorab erzählt, dass du einfach mal so nach Arizona musstest, irgendwann in den 90ern.
Das war in einer anderen Geschichte. Da würde ich jetzt vorher doch noch etwas Entwicklungstechnisches mit einschieben wollen, weil das vielleicht wichtig ist. Also Anfang der 90er Jahre, da hat man noch mit diesen großen Platten gearbeitet in der IT, also diese 10,5 Zoller, und die hatten einen linearen Zugriffsmechanismus. Das hat man ganz, ganz bewusst gemacht, weil die Platten sehr stabil waren, also sehr stabil liefen, kaum Ausfälle hatten, und man hat es damals auch so witzigerweise als SLEDs genannt, Single Large Expensive Discs. Ja, und dann ist man auf diese kleineren Formfaktoren gegangen, wo man mehr oder weniger den Zugriffskamm wie eine Art Plattenspieler in den Stapel reingesteuert hat. Und es war lange nicht so stabil, ja, und störanfällig. Und es war gerade die Zeit, als man RAID-Architekturen, also sich über Architekturen Gedanken gemacht hat, dass man diese jetzt etwas unsichereren Laufwerke eben in einer Gruppe zusammenfasst und dort eben zwei Platten zusätzlich verwendet, um irgendwelche Plattenausfälle abzudecken. Ja. Also das kann man sich so vorstellen, dass man eine Gruppe bildet wie eine Fußballmannschaft, ja, und fällt jetzt ein Fußballspieler aus, ja, dann ist der Ersatzspieler sofort einsatzbereit und das Spiel läuft einfach ganz normal weiter. Also das wäre dann quasi die Parity, ja, jetzt dieser Ersatzspieler. Ja, und dann auf einer Spare-Platte, also auf einer leeren Platte, hat man dann die Datenrekonstruktion wieder durchgeführt. Also dieses RAID kann man auch mathematisch so sehen. Wenn wir vier Zahlen jetzt als Beispiel nehmen, wir haben jetzt vier Platten, die wir zusammenfassen in so einer Gruppe. Das sagen wir jetzt einmal, sind vier Zahlen, 10, 2 Fünfer und ein Zehner. Wenn wir das addieren, dann ist das quasi my Parity-Information, das wäre die Zahl 30. Wenn jetzt sage ich mal, die Zahl 5 ausfällt, dann muss man nur von der Zahl 30 eben die 10 zweimal und einmal die 5 abziehen, dann hat man wieder die Zahl 5. Also jetzt, ich habe versucht, das ganz einfach mal so zu erklären, ja. Also das war, und parallel zu dieser Geschichte, man konnte ja jetzt einmal ganz kleine Bits abbilden, aber die große Problematik war, diese feinen Streufelder auszulesen, gerade in den 90er Jahren. Ja, und da gab es halt eine großartige Entdeckung, und ohne diese Entdeckung hätten wir die heutigen Plattenkapazitäten auch nie bekommen. Das war der sogenannte GMR-Effekt, Giant Magneto Resistance Effekt. Und dieser Effekt wurde vom Peter Grünberg, vom Forschungszentrum Jülich und vom Albert Fehr von der Uni in Paris nahezu zeitgleich entdeckt. Ja, und die haben einfach festgestellt, dass die haben das bei extrem tiefen Temperaturen festgestellt, dass wenn man Strom durch ein ferromagnetisches Material leitet, wenn das in Richtung der ferromagnetischen Ausrichtung läuft, dann passiert gar nichts. Wenn es aber entgegengesetzt der ferromagnetischen Ausrichtung läuft, kommt es zu einem sprunghaften Anschnellen des elektrischen Widerstandes, was man dann sauber abgreifen kann. Und der IBM-Forscher Stuart Parkin, der hat sich dann die hatten das 88 entdeckt und er hat sich 89 von beiden die Lizenzierung geholt und hat dann über 30.000 Materialkombinationen erforscht und durchprobiert, um diesen Effekt auch bei normaler Temperatur hinzukriegen. Und 1997 war er dann soweit, ja, und da kam das erste GMR-basierende Laufwerk auf dem Markt von der IBM. Das war die Ultrastar 2XP mit einer Kapazität von 9 Gigabyte. Ja, und heute reden wir von 15 Terabyte Platten. Ohne GMR-Einsatz wäre das nie möglich geworden. Also das ist schon eine technische Meisterleistung, was der Stuart Parkin da umgesetzt hat.
Dann durftest du nach Arizona.
Ja, das war 1999, aber das war in einer anderen Mission. Ja, 1999, da musste ich bei der IBM hier in Deutschland alles stehen und liegen lassen, ja, und musste von heute auf morgen mit einem britischen Kollegen, Peter McNamara hieß der, nach Tucson, nach Arizona fliegen. Und dann wurden wir beide, wir hatten unterschiedliche Flieger, wir haben uns am ersten Flughafen getroffen und dort wurden wir mehr oder weniger in ein Hotel einkaserniert. Das kann man wirklich eingesperrt. Ja.
Das klingt jetzt nicht schön.
Es war so und mein Kollege Peter McNamara hat gesagt, do they prison us? Ja, wir kamen uns also wirklich eingesperrt auch vor und dann haben wir 1000 Sachen vorgelegt gekriegt, die wir unterschreiben mussten, verschiedene Geheimhaltungsverpflichtungen, dass wir nicht traden gehen und was weiß ich für ein Zeug. Ja. Und dann wurde uns mehr oder weniger beschieden, dass man plant, die Tape-Technologie auf ein ganz neues Fundament zu stellen. Ja. Und dann wurde uns auch der Herr vorgestellt, ein paar Jahre älter wie ich damals, der eben das Ganze durchführen soll mit seiner Mannschaft. Und der hieß Rick Bradshaw. Ja, werde ich nie vergessen, werde ich wirklich nie vergessen. Ja, als der zur Tür reinkam, vielleicht sei mal so zwei Köpfe größer, knapp 2 Meter Mann, ganz hager. Ja, und dann ein Pferdeschwanz, der runterging bis zum Knie. Sowas, so eine Erscheinung, allein diese große Person, diese große, hagere Person und dann dieser lange Pferdeschwanz. Das war unglaublich. Und dann hat er uns mal sein Lebensziel erklärt, ja, und hat gesagt, Menschenskinder, schaut euch doch mal, mein Lebensziel ist es, Bits auf beweglichen Datenträgern ein besseres Leben zu geben. Ja, und dann haben wir uns alle ganz groß angeguckt, ja, was soll denn das jetzt? Ja, und dann hat er uns das erklärt. Ganz nett und lustig auch. Ja, schaut euch doch mal Bits auf einer Platte an, ja. Diese Bits, die dürfen Karussell fahren und werden dabei noch erwärmt. Die haben ein Schlaraffenleben ohne Ende. Und jetzt schaut euch doch mal so ein Bit auf dem Tape an. Ja, das Tape, das rollt sich zusammen, das entrollt sich wieder. Die Bits, die werden gedehnt, gequetscht. Die haben ein Hundeleben ohne Ende und ich, Rick Bradshaw, werde es ändern. Ja, also so, und der Rick Bradshaw ist dann hergegangen und hat, sag ich mal, sehr viele Dinge aus der Plattentechnologie, sag ich mal, auf das Tape, auf die Tape-Technologie adaptiert und übertragen, ja. So dass wir heute, sag mal, dass heute Tape eigentlich fast dasteht, wo, sag ich mal, die GMR-Technik Ende der 90er Jahre stand und dann diese großen kapazitiven Sprünge gemacht hat und diese großen kapazitiven Sprünge, die können wir in den nächsten Jahren bei Tape verfolgen.
Das ist, glaube ich, auch die perfekte Überleitung zur nächsten Episode. Da tauchen wir ein bisschen tiefer ein. Wenn jetzt irgendjemand zuhört und sagt, Mensch, das war jetzt so viel Geschichte, dann kann man das Ganze auch nachlesen. Du bist nämlich gleichzeitig nicht nur zu Gast hier im Podcast, sondern auch Autor des sehr bekannten IBM System Storage Compendiums und einem dazugehörigen E-Book Addendum. Und da ist eigentlich alles beschrieben.
Ja, da ist alles beschrieben und das, die PDFs dazu, die kann man auch abrufen auf der TechData Homepage oder auch bei der IT Business oder auch auf der IBM Homepage. Da müsste das Originalkompendium auch als PDF verfügbar sein. Aber ich habe auch noch das Originalbuch, hat 320 Seiten, DIN A4. Ich habe das dünnste Papier gewählt, dass es nicht so schwer wird, aber es ist doch ein gewichtsmäßig schon ein ganz schön schweres Buch geworden, sage ich mal. Ja, da sind auch viele Abbildungen drin, da wird auch die RAMAG, also die erste Platte, vom schematischen Ablauf detailliert beschrieben. So eine Platte, nicht die allererste, aber die ein Jahr später kam, die steht im Übrigen im IBM-Museum, im IBM-Labor Böblingen und kann dort im Betrieb gesehen werden. Das ist wenn man die Maschine startet, also der Plattenstapel fängt an zu drehen, muss immerhin 60 cm Durchmesser bei so einem Stapel mit 52 Platten, da entsteht ein ohrenbetäubender Lärm, da kann man nicht mehr miteinander sich unterhalten, ja, das ist so wahnsinnig laut, ja. Aber so war das halt damals, ja. Aber da kann man all diese Geräte nachlesen, ja, wie sie funktioniert haben. Also wenn sich da jemand ein bisschen für die Historie der Plattentechnologie interessiert, ist eigentlich mit diesem Buch sehr, sehr gut bedient, denke ich.
Ja, wir haben die Links in den Shownotes. Du hast noch ein paar gedruckte Exemplare im Keller. Also wenn man eins haben will, einfach uns schreiben.
Ich habe noch ein paar wenige habe ich noch im Keller, ja, die ich auch gern weitergebe. Ja, aber wenn sie aus sind, dann sind sie halt aus.
Ja. Das ist völlig normal. Genau, alle Infos dazu auch unter der Website de.techdata.com/podcast. Gesponsert wurde diese Episode, dieser Schwerpunkt von der IBM. Vielen Dank dafür. Und Kurt, ich würde sagen, wir hören uns dann einfach in der Episode 2 wieder. Vielen Dank.
Alles klar. Danke dir, Frank.